Gude und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß auf Social Media. Mein Name ist Thomas Herzberger, Co-Founder von Schaffensgeist. In unseren Schulungen und in unseren Workshops sagen wir häufig, LinkedIn ist ja so ein bisschen wie eine Business Party. Also wie eine ganz, ganz große Business Party mit über 1 Milliarde Mitglieder weltweit. Und wenn du auf dieser Business Party erfolgreich sein möchtest, dann beweg dich von der Wand weg, geh auf Menschen zu und ja, benimm dich ein bisschen wie auf einer richtigen Business Party. Und über Partys, über Events und vor allen Dingen über Personal Branding will ich heute mit zwei ganz besonderen Gästen sprechen. Und wir haben heute, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, unsere erste transatlantische Schalte hier in der LinkedIn Lounge. Wir sind groß geworden, haben das Kabel ganz lange gelegt, denn wir haben heute gleich zwei Gäste zu Gast. Zum einen die Sarah Emmerich, Gründerin von Emmerich Relations und Investorin unter anderem in den FC Viktoria Berlin. Und Veranstalterin von einer richtigen Business Party, nämlich dem Business Creator Summit, bei dem ich zu kurzem vor Gast sein durfte. Und auf der anderen Seite des Atlantiks, den Benjamin Diedering zugeschaltet aus Los Angeles. Er ist Gründer von BDX Media und der New Trend Society. Was es damit alles auf sich hat, werden wir hoffentlich gleich erfahren. Erstmal Grüße und Gute an Sarah und Benjamin.
Ja, cool. Schön. Vielen Dank für die Einladung. Freut uns sehr, hier zu sein.
Ja, Thomas, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre. Wir haben gerade im Vorgespräch darüber geredet. Vor vielen Jahren haben sich unsere Wege in meiner Heimat in Frankfurt schon auf einem Event getroffen, worüber wir ja heute sprechen. Deswegen freue ich mich natürlich sehr, dass wir jetzt heute hier zusammensitzen und dass ich den Benny auch noch mitbringen durfte quasi.
Wie haben sich denn eure Wege gekreuzt zwischen Frankfurt, Berlin und Los Angeles? Wie seid ihr zusammengekommen? Was macht ihr zusammen?
Also wir haben uns 2019 kennengelernt, im Dezember, ist jetzt mittlerweile auch schon 5 Jahre her. Und tatsächlich hatte Sarah damals beim World Club Dome gearbeitet oder für die das ganze Influencer-Management gemacht mit 300 Creatoren aus ganz Europa gemanagt, dass die alle nach Frankfurt kommen. Beziehungsweise da gab es eine Experience mit dem ICE, ging es dann zum zweithöchsten Punkt Europas, zum Jungfrauenjoch in die Schweiz. Und ich habe in meiner Agency BDX damals die Content-Produktion verantwortet und wir haben uns tatsächlich zum ersten Mal in Frankfurt am Bahnhof gesehen. Sarah hatte so einen silbernen langen Mantel an und ich dachte mir erstmal so, okay, ey, die ist ganz schön anstrengend, weil die war so ein bisschen bossy und hat mich so ein bisschen so, ja, ihr seid die von den Content, ja, ihr könnt dann hier mal hingehen und vielleicht das noch machen und das noch machen und das noch machen. Aber es hat sich dann relativ schnell der erste Eindruck
gewendet. Das ist Bennys Lieblingsstory, die erzählt er immer, wenn wir gefragt werden, wie wir zusammengekommen sind, quasi so, seit wann wir Business zusammen machen, wo wir uns kennengelernt haben. Und ich habe die ganz anders wahrgenommen. Ich fand den Benny natürlich sofort super sympathisch. Nein, aber es stimmt tatsächlich, wir haben uns auch durch ein Event kennengelernt, also quasi beide als Dienstleister auf dem Event, und es war auch schon ein sehr besonderes Event, muss man sagen, sehr exklusives Creator-Event in einer sehr besonderen Location. Und vielleicht hat das dann auch dazu geführt, dass wir gedacht haben, in der Zukunft, wir müssen auch sowas machen. Mhm. Wer weiß.
Ich meine, bei einem Event lernst du ja schon sehr, sehr gut Leute kennen, egal ob du jetzt als Gast bist oder eben vor Ort mit Part of the Crew bist, denn da merkst du dann, unabhängig von irgendwie vielleicht dem ersten Eindruck, auf wen du dich am Ende mit verlassen kannst, wer dir mit helfen kann, denn es sind oft so viele Kleinigkeiten, ne? Mal braucht man noch eine Akkreditierung, mal braucht Sarah noch ein Statement, ja, für einen Influencer, vielleicht braucht jemand irgendwie mal noch ein Foto und so weiter. Und andererseits hat Sarah, dadurch, dass sie mit der Brand eben schon sehr lange zusammengearbeitet hat und unsere Zusammenarbeit mit World Club Dome damals gerade gestartet hatte, eben viel mehr so internal knowledge, ne? Wem muss man fragen, das und das und das. Und das war ein super, super spannendes Event am Ende. Also ich weiß noch, mein Highlight war, ich bin mit Frank Rosin, dem Fernsehkoch, mit dem Helikopter dann hochgeflogen, anstatt mit der Bahn zu fahren, dass wir da noch irgendwelche Shots machen können.
Das wusste ich gar nicht.
Und auf dem Berg, ja, ja. Und das sind natürlich auch krasse Erlebnisse, die man da mitbekommt.
Da habt ihr jetzt schon den Vorgeschmack eigentlich auf Bennys kompletten Lifestyle. Also in unserer Freundesgruppe, wir sind ja auch mittlerweile schon lange befreundet, ist Benny immer der, wo alle sich denken, also was macht er eigentlich den ganzen Tag auf dem Golfplatz im Helikopter bei einer Transatlantiküberquerung im Flieger? Also da ist wirklich alles dabei und das ist immer wieder interessant zu beobachten.
Das klingt in der Tat so, als wäre es nicht gerade langweilig. Lass uns kurz nochmal einen Schritt zurückgehen und ein paar Dinge klären. Also World Club Dome Nummer 1, großes Festival, kann man sagen, hier im Frankfurter Waldstadion, geht über mehrere Tage, sollte man mal unbedingt erlebt haben. Sarah, du hast Influencer betreut, die das Projekt beworben haben, würde ich vermuten, die da waren. Das führt jetzt ja schon ein bisschen dazu, was du eigentlich auch hauptberuflich machst, nämlich Influencer-Marketing. Mhm. Sag uns kurz, was steckt da dahinter, was sind also eure Dienstleistungen, bevor dann Benjamin sagt, was alles unter Content Creation bei BDX fällt?
Ja, also damals habe ich tatsächlich noch gefreelanced. Also man muss so ein bisschen verstehen, ich habe vor 8 Jahren mich selbstständig gemacht nach meinem Abitur, war dann irgendwie selbstständig, habe gefreelanced im Social Media und Influencer-Marketing. Das hat sich ja damals erst alles gefunden. Und da muss man auch sagen, ich war auch irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil das ja alles zu einem riesigen Business geworden ist. Das hätte man vor 10 Jahren so vielleicht auch gar nicht gedacht. Und da habe ich eben eine Zeit, ja, ist jetzt 6 Jahre auch her, bei großen Festivals eben das Influencer-Marketing gemacht. Das heißt, die Creator eingeladen und so weiter und auch um die gekümmert und die überhaupt eingeladen, angeschrieben, akquiriert, wie auch immer man das nennen möchte und dann auch vor Ort mit denen natürlich gefeiert. Und das war mein Job. Es war ein sehr cooler Job und ich habe da, glaube ich, sehr viel gelernt, auch für das Event-Business, was ich ja heute quasi auch selber mache, wenn auch im deutlich kleineren Stil. Deutlich kleinere Events machen als jetzt im World Club Dome. Aber mein Job ist eigentlich immer zwischen Influencern und Marken vermitteln. Mhm. Und das mache ich auch immer noch. Das hat sich aber über die Jahre halt verändert, weil ich habe dann eben irgendwann eine GmbH gegründet, wirklich eine Agentur gegründet. Und mittlerweile ist die auch spezialisiert tatsächlich auf B2B-Influencer-Marketing. Das heißt, wir unterstützen eher B2B-Unternehmen, wie zum Beispiel ein Software-Unternehmen, dabei Kunden zu gewinnen, indem sie mit Influencern arbeiten. Und da macht es natürlich Sinn, mit Leuten zu arbeiten, die im Business-Kontext eine Reichweite haben, wie zum Beispiel auch du, Thomas, hast ja auch eine Business-Reichweite in dem Sinne mit deinem Podcast oder LinkedIn oder Benny ja auch. Mhm. Benny arbeitet ja zum Beispiel, da hat jetzt meine Agentur nichts damit zu tun, aber Benny arbeitet ja zum Beispiel auch als Markenbotschafter mit Amex zusammen, mit American Express. Und das ist ja eine Partnerschaft, die eher im B2B-Kontext auch eigentlich irgendwie Sinn macht oder stattfindet. Und das machen wir mittlerweile mit Emmerich Relations, haben wir uns darauf spezialisiert und sind da auch tatsächlich die erste Agentur, die auch wirklich mit Creatoren eng arbeitet und die managt, die halt eine große LinkedIn-Reichweite haben. Mhm. Genau, das ist mittlerweile das, was ich mache. Und wie gesagt, ich sehe es immer als mein Job, egal ob wir eigene Events machen oder eben Kooperationen auf LinkedIn, und so weiter, quasi eigentlich Marken mit Creatoren, mittlerweile eben Business-Creatoren, zusammenzubringen und dazu vermitteln, genau.
Ist das, würdest du sagen, leichter oder schwerer als B2C-Creator?
Das kann man ja so pauschal gar nicht sagen. Also der B2C-Influencer-Markt ist einfach mittlerweile viel größer, viel älter, viel etablierter. Es gibt super viele Agenturen, es gibt super viele Creators. Jede Marke macht gefühlt fast schon Influencer-Marketing. Das heißt, es ist einfach etabliert. Das, was ich jetzt mache, und deswegen macht mir das auch mehr Spaß, und darum geht's ja auch, ist halt so, dass es Pioniersarbeit eigentlich ist. Also du musst Leuten erstmal erklären, was ist jetzt ein Business-Influencer, warum macht es Sinn, mit dem zu arbeiten, was ist ein Thought-Leader. Wir kennen ja diese ganzen Begriffe schon. Also auch die Zuhörer haben bestimmt schon mal Corporate-Influencer, Business-Influencer, Thought-Leader, das alles schon mal gehört. Aber das ist halt trotzdem noch relativ neu, dass auch im B2B-Kontext eben Testimonial-Marketing mit Leuten, die Reichweite haben, eingesetzt wird. Weil oft macht man da eher so Testimonial-Marketing mit irgendwelchen Kunden oder so. Das ist jetzt eigentlich quasi mein Job gerade. Wir droppen jetzt auch ein E-Book dazu. Das heißt Welcome to the Business Creator Economy, weil ist jetzt gerade eigentlich mein Job ist, überhaupt dieses Thema voranzutreiben und auch an Marken oder Unternehmen ranzuführen und zu sagen, hey, guck mal, der Benny arbeitet mit Amex, warum macht ihr denn sowas nicht? Nur mal so als Beispiel jetzt. Ja.
Den Link zum E-Book, werde ich dich die Sache nochmal fragen nachher, ob wir den auch hier in die Show.
Ja, wenn es online ist, schicke ich dir den.
Genau. Prima. Ja, Benjamin, wenn du von der anderen Perspektive jetzt auch sprechen kannst, wie ist denn deine Zusammenarbeit zum Beispiel mit American Express? Wie bist du, wie sieht das im Detail aus? Wie ist da der Content-Creation-Prozess, der Freigabeprozess? Wie anstrengend ist sowas eigentlich?
Also mit Amex ist eine sehr, sehr besondere Partnerschaft, die wir seit einem Jahr jetzt haben. Und das Tolle ist, es ist so, eigentlich eine 360-Grad-Kooperation. Und wir dürfen das auch als ausführende Agentur mit umsetzen. Und die Idee am Ende ist, Amex will einfach neue Zielgruppen im B2B erreichen und auch bestehende weiter mit bespielen. Und wie geht das heutzutage bei einer so großen Flut und einer teilweise hohen Aufmerksamkeitsspanne? Du brauchst einfach viele Touchpoints. Und deswegen haben wir die Kampagne so gebaut, dass du viele verschiedene Touchpoints hast. Es gibt Longform-Content, das heißt auf YouTube Videos, wo ich andere Gründerinnen und Gründer besuche. Sarah war zum Beispiel auch dabei. Und die geben mir ihre Insights mit, ihre besten Learnings, was sie als Fehler gemacht haben und so weiter, wie man ihr Business mit wachsen lassen kann. Das Ganze wird eben als Longform 6-7-Minuten-Video auf meinem YouTube-Kanal ausgespielt. Dann gibt es jeweils Podcasts mit den Talents, mit den Experten. Das Ganze gibt es als Shortform für Instagram, TikTok und so weiter. Und das Ganze wird eben auch noch über LinkedIn mit aktiviert. Das heißt, du hast so digital erstmal alles mit abgedeckt. Aber da hört es nicht auf, denn ich denke, du musst diese Ebene brechen. Und deswegen bringen wir alle nochmal zusammen bei einem Event. Events können wir später auch nochmal ein bisschen mit drüber sprechen, wie das Ganze mit aussieht und so weiter. Aber ich denke, die großen, richtig coole Bekanntschaften oder sowas entsteht dann oft erst, wenn du dann zusammen bei einem Event bist und dich mal in Person triffst. Guck mal, wir machen jetzt den Podcast hier und das ist super, super cool, macht mega viel Spaß. Aber sobald wir uns mal persönlich getroffen haben, und ich glaube, das kann auch jede Hörerin, jeder Hörer mit von relaten, ist diese Ebene was ganz anderes. Ah, das ist der Thomas, der macht das und das. Okay, nice, nice. Man hat den einfach nochmal ganz anders abgespeichert, als wenn man sich irgendwie nur virtuell trifft. Und die Kampagne macht super, super viel Spaß. Haben das ganze Jahr geshootet und hat echt gut funktioniert. Auch die Insights sind sehr, sehr gut. Da bin ich natürlich auch ziemlich happy mit drüber. Wir haben es hier eben als Agentur Powerhouse alles selbst produziert mit. Das heißt, normalerweise, wenn du so eine große Brand Ambassador Kampagne hast, hängen dann ja eben 5, 6 Agenturen mit drinne. Die einen machen das, die anderen machen das, die anderen machen nur Podcasts und so weiter. Und wir haben das alles selbst auch direkt mit umgesetzt, was natürlich einfach sehr, sehr viel Effizienzen mit reinbringt. Und dass die Leute von der Brand, von Amex-Seite eben sich auch noch um andere Sachen kümmern können und nicht einfach Vollzeit nur auf diesem einen Projekt mitsitzen. Gerade wenn hier ein paar Leute aus Brand-Sicht oder Entscheider-Sicht zuhören. Ihr wollt ja am Ende auch, dass einfach ein Thema läuft, das soll funktionionieren. Und man will das natürlich ein bisschen mit steuern und schauen, dass alle Sachen mit funktionieren. Aber das Ziel sollte, glaube ich, nicht sein von Corporates, dass du am Ende nur damit beschäftigt bist, irgendwelche Agenturen zu managen und irgendwelche Abstimmungscalls zu machen. Denn da geht immer viel Lost in Translation. Damit erhöhen sich dann irgendwie die ganzen Korrekturschleifen und so weiter. Und bei uns war es jetzt so, die erste Folge war tatsächlich relativ intensiv von den Korrekturen. Einfach, dass man sich erstmal alignt, ne? Wenn du eben neu mit so einer Brand zusammenarbeitest, musst du erstmal so diese ganze Sprache mit verstehen und so weiter. Aber zweite, dritte, vierte Folge ging dann eigentlich sehr, sehr reibungslos. Und dann gab es irgendwie so, keine Ahnung, okay, das Textbanner noch ein bisschen höher und die eine Szene raus, so, aber sonst passt schon, ne? So, und das ist eigentlich ziemlich cool, wenn man da so gut
zu mir ist gerade schon gute Tipps gegeben, wie die Zusammenarbeit mit Influencern gestaltet werden kann, damit sie möglichst effizient auch ist. Welche 2, 3 Ratschläge würdet ihr noch Unternehmen geben? Denn ganz oft ist es ja so, ob man jetzt die Corporate Influencer hat oder externe Influencer, die man dazu holt für einzelne Kampagnen, gibt's ja, wie ihr gesagt habt, ganz viele Hürden in der Kommunikation. Was sind so die wichtigsten, auf die man achten sollte?
Ich denke, am wichtigsten ist, erstmal ein klares Ziel zu haben. Wo will man eigentlich hin mit dieser ganzen Kampagne? Was ist denn eigentlich das Ziel? Ist das jetzt Awareness? Ist das Sales? Ist das einfach so, okay, der Chef, die Chefin möchte mal zeigen, was so alles geht und so ein bisschen Show-off machen? Das ist nämlich auch relativ oft so der Fall. Oder jemand anders möchte sich profilieren. Also, dass man sich einfach ganz, ganz klar wird über, was sind denn eigentlich unsere wirklichen Ziele? Denn auch wenn die Leute sagen, es ist Awareness und wir wollen eine Awareness-Kampagne machen, kommt es relativ oft zu, dass sie sagen, ja, es muss aber doch auf Sales einzahlen. Und dann muss man sich einfach ganz ehrlich zu sich selbst sein und auch zu den Partnern, zu den Talents, zu den Agenturen, die mit involviert sind. Was wollen wir eigentlich erreichen? So, als erstes, der zweite Punkt ist meiner Einschätzung nach, dass du eine dass du die Creator sehr, sehr gut auswählst. Da kann Sarah sicherlich gleich nochmal ein bisschen was zu sagen, dass du einfach einen sehr, sehr guten Fit mit hast. Und das Dritte in der Umsetzung ist, dass du eine große Freiheit mitgibst, denn die Creator kennen eben ihre Zielgruppe am allerbesten. Denn am Ende, klar hast du einfach verschiedene Shareholder und es gibt da so ein Konzept, wir nennen das The Magic Triangle of Content. Kannst du dir vorstellen, eben wie ein Dreieck und in jeder Ecke sitzt einer der Personen. Das eine ist das, was die Brand möchte, das andere ist das, was die Agentur möchte oder was eben wirklich funktioniert. Das dritte ist auch, was der Creator möchte. Und gib dir mal ein Beispiel. Eine große Autobrand, sagen wir BMW, die haben natürlich als Incentive, die wollen eben gerne ihr Product fokussen, ne? Also das neue Fahrzeug und so weiter. Das heißt, das sollte dann irgendwie groß im Bild zu sehen sein. Und wenn die jetzt eine Kooperation haben mit Lena Gerke, dann sollte die im besten Fall ein Foto posten, ein Foto im Auto und dann sieht man am besten noch, wie viel PS das hat und was da so abgeht. Lena Gerke auf der anderen Seite, da funktioniert einfach sehr gut entweder High-Quality-Fotos von irgendwelchen sehr guten Fotografen oder eben vielleicht auch einfach ein Selfie, was super, super nahbar ist für ihre Zielgruppe. Und dann gibt es eben noch das, was die Agentur möchte und was auch auf den Socials mit funktioniert. Die sind ja eigentlich die Experten und das ist so in der Regel unsere Rolle von BDX, dass wir schauen, okay, welche Sachen funktionieren gerade auf welchem Kanal, ne? Was geht bei TikTok, was geht bei Instagram, bei YouTube Shorts und so weiter. Und diese drei Sachen mit zu alignen und am besten eben ein Content Piece zu bauen, was für alle gut funktioniert und wo du alle Shareholder mit abholst. Das ist eigentlich so die große Kunst und deswegen eigentlich, um es zusammenzufassen als dritten Punkt, den Content-Creation-Prozess so offen zu halten, dass man natürlich auch Spontanität mit reinkriegt, aber dass du trotzdem alle Shareholder dafür mit abholst.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das sind auch die Erfolgsgeheimnisse für Corporate-Influencer-Programme. Auch da geht es genau um Ziele definieren, um Freiheiten geben. Mit dem Unterschied, dass es noch oft keine externe Agentur gibt, vielleicht Trainer wie Schaffensgeist, aber wir wollen ja auch nur, dass die Leute diese Ziele erreichen. Sarah, wie wähle ich denn für so eine Kampagne die richtigen Influencer aus und wie koordiniere ich das Ganze?
Also Benny hat schon super viel Richtiges gesagt, deswegen will ich das jetzt gar nicht wiederholen. Ich sage immer, die Ziele kennen und die Zielgruppe. Und dann musst du halt schauen, dass das matcht mit dem Influencer. Weil beim Influencer geht es auch nicht um den Influencer selbst, sondern es geht um seine Zielgruppe. Wer folgt dem? Und das muss ja zu meiner Zielgruppe passen. Sonst macht das Ganze keinen Sinn, egal wie cool ich den Influencer finde. Und wir zum Beispiel schauen immer auf zwei verschiedene Sachen. Einmal die Hard Facts, das sind so Sachen wie Followerzahl. Einfach die Daten, die ich über den Influencer rausfinden kann. Dafür gibt's auch Tools. Dafür kann ich mir die Insights anschauen. Ganz wichtig, auch gerade beim Thema LinkedIn-Kooperation. Also bevor ich als Marke mit einem Influencer zusammenarbeite, ganz genau die Zahlen angucken und die Daten, die ich bekommen kann, wie zum Beispiel eben die LinkedIn-Insights. Ja. Weil das kann jeder einsehen und das ist vielen, glaube ich, gar nicht bewusst, wie viel das natürlich schon aussagen kann. Und dann gibt's aber noch die Soft Facts und das sind halt Sachen, die vielleicht eben nicht in Zahlen messbar sind. Zum Beispiel, passt der Influencer von den Werten? Passt der Benny jetzt gut zu Amex, weil der das verkörpert, was wir halt wollen und so. Und das sind die beiden Pfeiler, die ich mir anschauen muss. Also einmal die harten Faktoren und die soften Faktoren. Und dann kann ich bewerten, ob ich mit einem Influencer ob es Sinn macht, mit dem zusammenzuarbeiten und gewisses Geld dafür zu bezahlen, weil das ist natürlich das nächste, Influencer kosten Geld und die sind auch nicht günstig. Es macht auch total Sinn, weil ein Influencer ganz viele Schritte wegnimmt, die ich normalerweise vielleicht auch bei einer Content-Produktion hätte. Der macht ja oft seinen Content einfach selbst, ja. Macht das kreative Konzept, macht die Kamera, macht die Produktion, die Postproduktion oft selbst, nicht immer. Und deswegen hat es halt auch seinen Preis plus die Reichweite, das Vertrauen, was er eben genießt. Und dementsprechend kostet das halt auch Geld. Und da muss ich natürlich auch im Bilde so ein bisschen sein, was kostet das, was ist im Verhältnis und was kann ich bezahlen? Und da lohnt es sich natürlich immer, jeder Marketer kennt es, TKPs, auch zu schauen auf die Netto-Reichweite oder auf das, was der Influencer mir am Ende auch reinbringt. Was bezahle ich denn da zum Beispiel als 1000 Kontaktpreis TKP? Und steht das im Verhältnis zu dem, was ich vielleicht sonst ausgebe bei anderen Marketingmaßnahmen? Und das ist bei unserer Arbeit ganz wichtig, vergleichbar machen und dann auch schauen, dass es halt der bestmögliche Match ist und dass die Brand, die ja unser Kunde in der Regel ist, bestmögliche Zusammenarbeit und bestmögliche bestmöglichen Output vom Influencer bekommt. Ja.
Ich habe meine Karriere als Mediaplaner angefangen und bei TKPs und Reichweiten, da dachte ich, mein
da geht dein Herz auf.
Ja, wunderbar. Ne? Endlich spricht jemand meine Sprache. Also für alle, die nicht aus der Mediaplanung kommen, der TKP, der tausende Kontaktpreis, der Preis, den du bezahlst, damit deine Marke tausendmal gesehen werden kann, auch als CPM im Englischsprachigen bekannt.
Jetzt. Das ist übrigens wirklich so die Nummer eins, also was heißt Nummer eins nicht, aber ist schon somit die wichtigste Kennzahl im Influencer-Marketing, das die ganze Zeit.
Und das ist auch das Doofe, Benjamin hat es gesagt, gerade Awareness-Kampagnen kann ich unfassbar schwierig eigentlich messen, denn oftmals kann auch eine Kampagne erfolgreich sein, obwohl die Follower-Anzahl der Company-Page vielleicht nicht hochgegangen sind. Sarah, wie geht ihr mit diesem kleinen Dilemma um?
Naja, also Brand Awareness ist halt, wie du sagst, nicht messbar. Wir haben ja zum Beispiel als Kunden Rittersport. Und Rittersport, wisst ihr selbst, kann man ja nicht, also kauft man ja nicht online. Also kann man, glaube ich, ich will gar nichts Falsches sagen, du kannst online Rittersport-Schokolade kaufen, aber es macht natürlich kein Mensch.
Auf eBay gibt es eine Sonderedition zu kaufen.
Ja, das ist ja wieder was anderes, eine Sammler werden, ne? Und davon profitiert ja dann Rittersport auch leider nicht mehr. Aber niemand kauft natürlich 2 Euro Schokolade online und dementsprechend ist es halt so, dass wir dort Influencer-Kampagnen machen und es geht wirklich darum, einfach Awareness zu schaffen für neue Sorten beispielsweise. Und es ist natürlich für uns schwierig messbar, inwiefern jetzt der Influencer dafür sorgt, dass jemand die im Supermarkt kauft. Und ja, also ich meine, es gibt Möglichkeiten, um das messbar zu machen. Wenn wir über ganz, ganz große Kampagnen reden, dann kannst du natürlich versuchen, irgendwelche Offline-Touchpoints zu schaffen und so. Aber generell Brand Awareness, da ist, glaube ich, das Wichtigste, die Ziele noch genauer auch zu definieren, was Benny schon gesagt hat. Also, dass ich genau weiß, okay, ich will jetzt Brand Awareness, aber was will ich denn? Will ich positives Feedback? Will ich viel Reichweite? Zum Beispiel bei Rittersport ist dann unsere wichtigste Kennzahl eben die Reichweite. Also wir sagen vorher genau, okay, wir wollen die und die Reichweite uns einkaufen zu dem und dem TKP. Also mehr als Betrag X geben wir nicht aus pro 1000 Kontakte und im Durchschnitt soll auch unsere Kampagne maximal das und das kosten, beziehungsweise wollen wir die Reichweite zu dem Preis einkaufen. Mhm. Und dann wählen wir die Influencer so aus und verhandeln die Budgets mit den Influencern so, dass das halt passt. Also dass wir für, sagen wir jetzt mal einfach 10.000 Euro als Beispiel, auch eine bestimmte Reichweite kriegen und das ist dann unsere wichtigste Kennzahl. Und dann kann man natürlich nicht messen, wie viel am Ende gekauft wurde, also den Umsatz oder den ROAS oder ROI kann man dann nicht messen, aber du weißt halt, was habe ich eingekauft an Media Value oder an Reach und das ist dann halt natürlich die wichtige Kennzahl und im besten Fall, ich meine, das Schöne ist ja bei Influencern oder bei Postings, kann ich ja genau nachvollziehen, wen hat das erreicht? Also ich sehe ja bei einem LinkedIn-Posting oder bei Instagram, welche Menschen hat das erreicht, wie viele hat das genau erreicht? Da kann ich ja vieles nachvollziehen und in meine Auswertung mit reinnehmen.
Ich glaube, trotzdem brauchst du eben bei gewissen Kampagnen ich denke, du musst eben extrem aufpassen, wie du die Incentives setzt. Wenn dein Incentive jetzt einfach nur Reichweite ist, dann kann das gut sein und das funktioniert wahrscheinlich für Rittersport eben auch sehr gut, aber die haben ja auch einen, sag ich mal, eher klassischen Ansatz an Marketing oder machen jetzt nicht super crazy, verrückte Sachen. Wenn du als Brand eben super groß bist und einen auch Thought Leader sein möchtest, also Meinungsführer, dann glaube ich, ist es wichtig, zwischen diesen Kampagnen auch noch als Awareness dran, dass es dann eben auch ein Part Experiential gibt, wo du sagst, ey, wir probieren eben was aus, wir sind uns ganz bewusst, dass wir damit vielleicht auch nicht die riesengroßen Reichweiten und so weiter erreichen, aber wir positionieren uns damit eben als Meinungsführer oder als Vorreiter in gewissen Themen. Und ich glaube, da nimmt man eben auch einem Team, einem Marketing-Team, einer Agentur, den Beteiligten so ein bisschen den Druck raus, okay, wir müssen jetzt irgendwie doch wieder auf Reichweite mit gucken und so weiter. Klar ist Reichweite irgendwie ein Ding, aber wenn du sagst, ich möchte irgendwie das neue Elektroauto machen oder ich möchte was revolutionieren, ein komplett neues Produkt reingehen, dann will ich da eigentlich Brands auch ermutigen, dass die dort Sachen ausprobieren und in gewissen Sachen eben auch mal auf die Zahlen scheißen und sagen, ey, wir probieren das ganz bewusst aus und wir sind uns bewusst, dass wir nicht den kompletten Ausgang jetzt messen können, aber dafür können wir uns eben sehr, sehr stark einfach mit positionieren.
Und das ist ja etwas, was dann viele gerade innovative Marketer auch antreibt, zu sagen, wir machen Media First oder zumindest in der Branche was first, damit wir hier einen schönen Case haben, der sich in der Branche profilieren kann, den wir vielleicht auch einreichen können bei diversen Preisen. Übrigens, Roas hatte Sarah gerade noch, und da lacht wieder mein Planerherz, den Begriff Roas eingeworfen. Roas, Return on Advertising Spend, sprich das Geld, das wieder reinkommt nach einer Kampagne. Ich weiß, euch beiden sind Events und Community ganz wichtig. Benjamin hat ja gerade schon gesagt, dass Events auch immer wirklich etwas sind, wo viel Leben passiert, wo man viele Leute viel besser kennenlernen kann, sowohl persönlich als auch beruflich. Und ich glaube, ihr habt auch gemeinsam ein Event am Start, oder? Sarah?
Ja, haben wir. Und zwar ist das tatsächlich eine Idee, die ist 2021 entstanden. Und zwar, Benny und ich sind beide große Fans vom Reisen. Mhm. Und das passiert dann natürlich auch mal, dass wir unsere Freunde mitnehmen oder dass wir gemeinsam Urlaub oder Workation machen, dort auch arbeiten. Und das ist auch so, dass viele von unseren Freunden, so wie wir eben selbstständig sind, Businesses haben. Und da gab es einen sehr signifikanten Trip, sage ich mal, 2021, genau vor 3 Jahren, wo wir gemeinsam auf Ibiza waren und da auch ganz viele Agenturinhaber und Gründer zusammengebracht haben, mit denen wir auch befreundet sind. Und da sind so viele inspirierende Sachen daraus entstanden, also irgendwie Partnerschaften, Gespräche. Und dann haben Benny und ich uns danach hingesetzt und haben gesagt, ey, das war so cool. Warum gibt's das nicht, dass man das mal professionalisiert und auch anbietet? Weil wir können so Leute kennenlernen, Leute können in unser Netzwerk reinkommen und wir können alle was lernen und uns weiterbilden und aufs nächste Level kommen. Und so ist dann nämlich die Mastermind Experience entstanden, ein Eventformat, was wir jetzt zum 7. Mal tatsächlich veranstalten. In Italien am wunderschönen Gardasee vom 19. bis 23. August. Und das ist echt crazy für uns auch, glaube ich, dass wir das jetzt schon zum 7. Mal machen. Wir planen auch parallel schon die Edition Nummer 8. Das
zum
ist
7. Mal
geheim.
Schon.
Ja, ja. Und also Nummer 8 ist auch schon in Planung für Februar. Und das ist tatsächlich so, weil die Idee scheinbar auch gut ist und gut ankam. Ich meine, wir machen auch nicht die einzige Mastermind, muss man sagen. Es gibt schon noch die ein oder andere. Aber ich glaube, unsere ist halt schon echt eine coole Experience. Und es sind nur 10 Leute dabei. Das ist halt das Besondere. Also sind eigentlich so 10 Leute wie du, Thomas, die irgendwie selbstständig sind, was Cooles machen. Und die sagen, hey, ich will mich mal 5 Tage rausnehmen, komplett aus meinem Business. Auch nicht mit meiner Family oder so in den Urlaub, sondern ich mache mal was für mich. Ich bild mich weiter, ich tausche mich mit Leuten radikal ehrlich aus. Und das, da haben wir einen Raum geschaffen und irgendwie funktioniert das. Wir haben jedes Mal wieder ultra coole Bewerber und Bewerberinnen und haben die Mastermind jetzt im August eigentlich auch schon fast wieder voll. Das heißt, es kommt gut an und die Leute suchen sowas. Und ich glaube, das ist auch wieder das, was wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt haben hier im Podcast. Events sind halt was anderes als online. Und wir haben das zu einer Zeit gestartet, 2021. Ich meine, da war noch Corona und so auch ein Thema. Und die Leute haben sich einfach gesehnt danach, sich im echten Leben auszutauschen. Und vor allem unter Gründern und Gründerinnen. Wir haben da Leute dabei. Ich weiß, ich rede jetzt viel, aber ich liebe das Event. Wir haben da Leute dabei, die haben ein super erfolgreiches Business, aber die haben kein Umfeld, was das versteht oder supportet vielleicht. Weil die sitzen halt in ihrem Büro und die haben da ihre 10 Mitarbeiter und es läuft alles gut, aber die haben niemanden, mit dem die darüber gut reden können, der das versteht, auch die Struggles und die Erfolge auch. Und da haben wir halt einen coolen Raum geschaffen, wo auch Leute wirklich rausgehen und sagen, hey, ich habe jetzt 5 Tage hier verbracht, ich habe neue Freunde, ich habe neue Geschäftspartner. Und das, ja, bin ich echt froh bis heute, dass wir diese Idee hatten, dass wir das einfach getestet haben. Das kam gut an und dass wir das jetzt immer machen dürfen, weil das sind auch für Benny und mich, glaube ich, die coolsten Wochen im Jahr. Ja.
Auf jeden Fall, ja. Also genau dieses Thema like-minded individuals ist glaube ich, so das Stichwort. Denn die Leute, die zur Mastermind Experience kommen, haben schon eine breite Range. Und ich gebe dir mal so 2, 3 Beispiele, nur dass du ein Gefühl für kriegst. Wir hatten auf der einen Seite sind auf jeden Fall ein paar Leute dabei, die eben Agenturen haben. 10, 20, 30 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter. Das ist so ein Part. Dann gibt es aber auch Leute, die aus dem Corporate kommen oder aus dem Corporate sich danach selbstständig machen und eben auch auf ein nächstes Level mitkommen wollen. Und da gibt es eben auch Leute, die haben einen Familienbetrieb, arbeiten dort in der Geschäftsführung oder in der Familienlegacy. Also mein persönliches Highlight war eigentlich der CEO und Gründer vom Perukaville Festival, Deutschlands größten Festival. Da war ich tatsächlich sehr, sehr baff, als ich die Bewerbung gesehen habe, dachte, okay, please pinch me. Genau, das wären Dixer mit dabei, war natürlich eben auch sehr, sehr spannend. Also wie gesagt, ich kann es noch jedem empfehlen, ich war selbst, versuche mich selbst so 2-3 Mal im Jahr weiterzubilden, gehe auf Mastermind-Events, andere Fortbildungen, wo man sich eben wirklich mal ein paar Tage nur mit sich beschäftigen kann und eben auch dieses ganze Daily Life alles weglässt und dann einfach guckt, okay, ey, welches Potenzial hat man denn eigentlich? Weil wenn es was gibt, was mich eigentlich richtig sauer macht, ist es Leute, die super smart sind, aber in ihrer Komfortzone hängen bleiben und ihr Potenzial nicht ausschöpfen, weil irgendwie vielleicht die Ambition fehlt oder das Umfeld, was Sarah auch schon gesagt hat, oder vielleicht sind es einfach auch die Tools. Und wir geben so ein bisschen die Cases vor und zeigen, hey, so kann es eben auch sein. Wir hatten einen Teilnehmer, Maurice Morinelli, der ist, hat eine erfolgreiche SEO-Agentur, er führt die komplett remote mit 10 Leuten, macht währenddessen in einer anderen Zeitzone in den USA 3 Monate einen Roadtrip mit seiner Frau und das Business läuft und wächst trotzdem. Und das sind Sachen, wo ich dachte früher, das geht irgendwie gar nicht oder es geht nur mit Scam, keine Ahnung. Und er zeigt uns eben, wie das geht. Oder eben noch ganz andere Lebensmodelle. Auch die Dinge, die Sarah immer wieder preisgibt, das ist für mich eben auch sehr, sehr inspirierend. Ich habe jetzt noch keine Family, aber wie bekommst du es eben hin als Gründerin mit Kids, als junge Mom und so weiter, die ganzen Dinge unter einen Hut zu bekommen. Und das sind für mich so Role Models, wo ich Sachen mit von lerne und die mich eben auch selbst so mit inspirieren.
Und das Coole ist ja dann auch noch, dass wir dadurch wiederum eine Plattform haben, wo wir dann auch noch spannendere Leute einladen können, wie zum Beispiel Johannes Kliesch, den du ja sicherlich auch kennst von Snox, oder einen Alexander Giesecke von Simple Club, denen wir einen coolen Space geben und zu sagen, hey, komm mal vorbei, wir laden dich ein, mal einen Tag, richtig coole Location, richrichtig cooler Ort, 10 Gründer wirklich zu mentoren und nach vorne zu bringen und mal radikal ehrlich über die Sachen zu reden und nicht das, was du jetzt vielleicht auf der OMR-Bühne erzählst, sondern halt Real Talk. Und das ist halt, glaube ich, auch für uns immer dann nochmal krass, was die Leute dann da auch auspacken, ne? Weil es sieht halt immer auf Social Media, ist das Gras immer grüner bei den Nachbarn. Das ist aber im echten Leben nicht unbedingt so. Und das ist ja auch schön, mal offen über Erfolge und auch Misserfolge zu reden und die Herausforderungen, die man hat. Und das ich glaube, das ist halt das Coole an diesem Format. Ich weiß nicht, hast du schon mal eine Mastermind besucht, Thomas?
Wir basteln die uns ein bisschen selber tatsächlich, die Masterminds. Also deine nicht, aber wir gehen auch, versuchen 2-mal pro Jahr auf Vacation zu gehen mit ausgewählten Teilnehmern. Und ich habe da immer 2 Probleme. Das eine ist dann, wie erkläre ich es meiner Frau und meinen Kindern, dass ich mal nur ein paar Tage draußen bin. Und Nummer 2, da könnt ihr mir vielleicht helfen. Ich erlebe immer ganz toll währenddessen FOMO. Weil ich denke, boah, wir sind jetzt mit so vielen Leuten zusammen, willst mit allen eigentlich sprechen und dich austauschen über alle möglichen Themen. Mm. Wie ist da euer Geheimnis, was gerade so ein Gruppenevent mit 10 Leuten ungefähr angeht, dass da alle genügend mitnehmen und geben und teilen und aufnehmen für ihr Business?
Also, ich meine, ist kompletter Overload. Die Leute sind immer schon nach Tag 3 so, okay, wow, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mm. Das ist halt crazy, weil wir jedes Mal denken, oh, wir müssen irgendwie noch mehr Mehrwert schaffen. Aber die Leute sind schon nach Tag 3 komplett overload. Und du musst dich danach gezielt verabreden. Also du musst schon schauen, dass du mit allen Leuten sprichst. Wir versuchen das zum Beispiel auch durch, wir bringen irgendwie 2er-Pärchen zusammen. Wir sprechen mit jeder Person auch alleine. Es gibt genug Space. Zum Beispiel, wir gehen jetzt am Gardasee, machen wir einen Bootstag. Also wo du den ganzen Tag einfach nur auf dem Boot bist. Und da kannst du dich ja auch mit jedem mal unterhalten. Da ist jetzt kein Programm. Aber du musst dann wirklich deine Leute finden, wo es wirklich Sinn macht und denen am besten danach weiterarbeiten. Also, dass du mal sagst, hey, lass uns doch mal gegenseitig ins Praktikum gehen. Ich komme zu dir, du kommst zu mir für einen Tag. Wir lernen was voneinander. Cool. Ich glaube, das ist das Wichtige. Das ist halt der erste Step. Aber dann in Kontakt zu bleiben und die Beziehung aufzubauen, eine Beziehung aufzubauen, dauert. Ich meine, ihr wisst das beide, aber Benny und ich arbeiten jetzt halt seit, wir kennen uns seit 4,5 Jahren und seit drei, vier Jahren arbeiten wir zusammen. Und das braucht halt seine Zeit. Und wir haben so krass viele, also für uns als Hosts lohnt sich das nicht im finanziellen Sinne. Also es ist jetzt kein Event, wo wir reich von werden. Wir machen damit, wir verdienen damit was, aber wir werden damit nicht reich, sondern für uns lohnt sich.
Mit LinkedIn-Posts verdient man mehr.
Wir verdienen, oder was wir daraus ziehen, ist halt auch die Kontakte und auch die Leute, mit denen wir viele Sachen machen. Also ich, wirklich so viele Leute aus der Mastermind sind mittlerweile beste Freunde oder Leute, die für uns freelancen oder die, mit denen wir Business machen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist wirklich crazy. Also da kann man jetzt wirklich einen Podcast nur darüber machen, über irgendwelche Testimonial-Stories wahrscheinlich. Und deswegen, das ist halt, ich weiß gar nicht mehr, was jetzt mein Point war. Benny, mach du bitte weiter.
Nee, dass einfach jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin da viel mit von mitnimmt. Und ich glaube, es kommt ganz drauf an, das ist egal, ob du jetzt eine Mastermind machst oder vielleicht auch mit deinem Team einen Workshop, eine Weiterbildung. Es gibt da ja unterschiedliche Charaktere und die einen sind so, die das Wissen sofort aufsaugen und applyen können, ne, die sofort am Start sind, okay, wie kann ich das einwenden, zack, zack, zack. Und während du noch deinen Vortrag quasi hältst, ja, oder die Inspiration reingibst, schreiben die schon im Team Slack Channel, ja, so und so müssen wir das mit ansetzen. Und bei manchen dauert es auch einfach ein bisschen länger. Und ich glaube, es gibt so kleine Entscheidungen, die so quick, easy wins sind. Und manche Sachen sind auch eher so fast so Live-Mantras, die man dann, die auch ein bisschen länger mitbrauchen.
Ja.
Und ich erinnere mich da selbst, ich war 2019 zum ersten Mal bei einem Mastermind damals in Kapstadt und habe da auch 9.000 Euro bezahlt und dachte mir erst so, boah, ja, schon eine ganze Menge Kohle. Ich habe damals, weiß nicht, was haben wir da im Umsatz gemacht, vielleicht 5.000, 7.000, 8.000 Euro im Monat oder so. Also es war schon echt eine Menge Kohle. Und ich habe lange überlegt. Und dann bin ich auch von der Mastermind zurückgekommen und dachte mir erstmal so, okay, jetzt habe ich irgendwie was gelernt, aber das kann ich eigentlich auch alles googeln und weiß nicht, das Wissen ist jetzt ja auch erstmal free. Gerade in der heutigen Economy findest du eben zu allen Sachen so eine Masterclass auf YouTube und viel, viel Learnings. Aber dann hat es so einen Monat gedauert und dann hat es Klick gemacht. Denn es war so ein Mindset-Shift. So dieses alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du auch erreichen. Aber du brauchst Leute, an denen du dich orientieren kannst. So ein bisschen wie bei einer Leiter, oder bei einer Treppe, die verschiedenen Sprossen. Du brauchst Leute, die so, okay, mit dem kann ich mich ein bisschen vergleichen. Der hat das schon gemacht. Das waren die nächsten Steps. Das waren die Probleme, die er dabei hatte. So und so hat er es gemanagt. Und klar, wenn man eben diese Treppe hochläuft, vielleicht stolpert man eben auch mal. Aber dann kannst du erstmal auch wieder was mitgelernt und kannst eben auch die Leute mit fragen, die mit dabei waren, wie die denn dieses Stolpern, was auch vollkommen normal ist, im Businesswachstum, wie die das gemeistert haben.
Ihr habt beide eine super starke Personal Brand aufgebaut, die euch bei eurem Business hilft, die euch sicherlich auch hilft, da die richtigen Teilnehmer für die Masterclass Experience zu finden. Und apropos Stolpern, Benjamin, was würdest du denn sagen, was war denn so der größte Hebel beim Aufbau deiner Personal Brand und was war dein größter Fail?
Also größter Hebel würde ich sagen, auf jeden Fall, dass es sehr, sehr organisch war und dass ich viele Menschen davon auch irgendwo mal persönlich getroffen habe. Das war früher ganz viel als Eventfotograf schon vor 10 Jahren und ging dann weiter eben auf Events. Ich lieb's mit neue Leute kennenzulernen, weil ich einfach ganz ehrlich daran interessiert bin, was machen die und wie funktioniert ein Business. Ich will verstehen, wie die Welt tickt, wie die Welt funktioniert. Das ist auf jeden Fall so ein Punkt mit. Der weiterer großer Win ist, dadurch, dass ich selbst eben aus der Content Creation komme, haben wir die Möglichkeit, viele Sachen einfach selbst in-house zu machen. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie 10 Reels baue, dann gebe ich das bei mir jemandem aus dem Team oder jemand aus unserem Freelance-Editor-Netzwerk und das ist easy.
Aber das hat ja nicht jeder. Hat ja nicht jeder eine Agentur.
Das denke ich. Das hat nicht jeder.
Was?
Deswegen, ich glaube auch, wenn man mal eine große 100-Millionen-Dollar-Company aufbauen möchte, schadet es nicht, wenn man eine Agentur als Backbone hat, denn dort kannst du tatsächlich eine ganze Menge von allen anderen Business-Sachen, die du hast, als To-Dos quasi mit reinschieben und die laufen da so mit durch, weil du da einfach sehr, sehr viele smarte Leute hast, die sehr gut auf Projekten arbeiten können, aber das so nur mit am Rande. Zurück zu den Wins. Das erste, viele Leute irgendwo mal persönlich getroffen, und ein organisches Wachstum. Das heißt, Dadurch baust du eben eine sehr, sehr gute Community auf. Wenn du jetzt heute beim irgendeiner TV-Show mitmachst oder bei einem YouTube-Format und von heute auf morgen 100.000 Follower hast, ist das natürlich super nice und vielleicht sind die Interactions auch okay, aber ist das wirklich Community? Wie viele Leute würden denn von dir da irgendwas kaufen? Wie viele Leute würden denn zu einem Event kommen, wenn du sagst, hey, ich mache morgen hier ein Gathering in Hamburg, kommen da irgendwie 10, kommen da 5, kommen da 50.000? Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und vielleicht ist das auch eine Kennzahl, die man im Creator- oder Influencer-Marketing mit rein müsste. Ein so Fail oder Sachen, die ich auf jeden Fall anders machen würde, ist, das ist ein Thema, was Sarah sehr, sehr gern mag, es ist Patience and Persistence. Ich weiß, das war, Sarah, lange ja dein Hintergrundbild auf dem iPhone. Also Patience and Persistence, was bedeutet das? Patience, Geduld und Persistence, Durchhaltevermögen. Und ich hatte in der Vergangenheit, so im Zeitraum der letzten 7, 8 Jahre, gab es immer mal so virale Hits. Da war das Thema Instagram-Filter in den Instagram-Stories neu. Dann gab es irgendwie bei TikTok Sachen. Dann gab es Reels. Ich war einer der ersten Creator, die in Deutschland das Format Reels nutzen durfte, war da als einer von 30 freigeschalten von Instagram und hatte dann irgendwie ein paar Reels ganz am Anfang, so Foto-Reels, die hatten irgendwie 4, 5, 6 Millionen Views und das war damals noch, es hatte keiner dieses Format und das hatte ich dann gemacht und es war irgendwie ganz nice, aber dann war es mir zu langweilig und real growth happens when the repetition comes. Also wenn du das mehrmals machst, du musst double down, sorry für diese ganzen
Englisch. Wenn ich kann nur noch Englisch.
Solange es nur sein, die schauen uns einfach, das ist kein Problem.
Du musst einfach das weitermachen, was funktioniert. Das heißt, also erstmal verschiedene Sachen ausprobieren, dann wird irgendwas davon überdurchschnittlich performen und die Sache einfach wirklich bis zum Get-No weitermachen. Das heißt, ich hätte einfach diese Fototipps zum Beispiel weitermachen müssen. Oder diese Instagram-Filter, noch ein Filter, noch ein Filter, noch ein Filter. Wir hatten bei TikTok ein Format gehabt, so ich bin zu McDonald's gegangen und habe den Manager gefragt, ob wir eine Party machen dürfen. Der Manager hat ja gesagt, wenn das Video, wenn ihr hier kommentiert, dann feiern wir die größte Party in dem McDonald's. Klammer auf. Wir haben dann auch wirklich ein McDonald's gemietet, eine Party dort gefeiert mit Release, mit DJ und so weiter, also wie so ein Kindergeburtstag von früher. Aber eigentlich hätte man dieses Format komplett weitermachen müssen. Das heißt, das nächste, ich bin zu McDonald's, ich bin zu Burger King gegangen, ich bin zu Subway gegangen, ja. Ich bin zu dem gegangen. Das heißt, einfach immer wieder das weitermachen. Und ich glaube auch an euch als Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt hier den Podcast gerade hört, überlegt mal, welche Formate waren denn bei euch eigentlich mal sehr überdurchschnittlich erfolgreich und wie oft habt ihr die denn weitergemacht? Bei mir ist es oft so, es wird dann irgendwie, okay, ich weiß jetzt, wie es geht, ich habe den Trick verstanden, alright, langweilig, ich will das nächste machen. Aber du musst eigentlich immer wieder dann das Gleiche machen, denn so bleibst du am Ende den Leuten im Kopf, denn Menschen lieben es, andere Menschen in eine Schublade abzustellen und dann ist Sarah Emmerich, das ist die Expertin für Personal Branding und bei Thomas ist vielleicht der Experte eben auch für B2B, für Consulting, für das und das. Und bei mir ist es eben, okay, das ist der Unternehmer, Creator in Los Angeles. Aber die Leute müssen dich ganz einfach zuordnen können, wo du mit herkommst und was du machst.
Sarah liegt ganz fleißig. Würdest du unterschreiben?
Ja, ich kann nicht alles unterschreiben, was Benny sagt. Ich glaube auch tatsächlich, dass man oft, also die meisten Leute sind halt für Personal Branding oft zu ungeduldig und das braucht halt Zeit und die Leute sagen jetzt auch oft zu mir, oh, das ist so krass, was du aufgebaut hast mit deiner Personal Brand und die Events und so und die sehen halt nicht, dass ich halt seit 8 Jahren das mache. Das ist jetzt nicht was ich seit 2 Jahren mache. Seit 2 Jahren ist das vielleicht sehr sichtbar oder seit 3 Jahren, wo auch so Themen sind wie Presse oder so überhaupt. Oder ich hätte dieses Jahr ein Buch schreiben sollen, weil mich ein Verlag gefragt hat, ob ich ein Buch schreiben will. Und ich habe es jetzt abgesagt, weil ich es gerade zeitlich nicht schaffe. Ich werde es dann nächstes Jahr machen. Aber das sind Sachen, die wären halt vor 3 Jahren nicht so möglich gewesen. Und es braucht halt sehr, sehr viel Zeit. Und man muss einfach seinem Thema treu bleiben, aber das auch weiterentwickeln. Also ich glaube, du musst dir treu bleiben und dich weiterentwickeln. Und das ist halt die Kunst. Und das ist super, super schwierig. Und das klingt halt wie so ein abgedroschener Tipp. Aber das ist halt so. Zum Beispiel, ich bin immer meinem Thema Social Media und Influencer Marketing treu geblieben in dem Sinne. Ich habe noch nie mich hingestellt und gesagt, ich kann irgendwas anderes, aber ich habe es halt weiterentwickelt oder habe geschaut, was funktioniert auch bei mir und was wollen die Leute von mir. Und das war dann halt eher dieses Business-Influencer-Umfeld und Personal-Branding und LinkedIn, was die Leute halt interessiert, wie ich das mache oder wo ich halt auch einen Mehrwert stiften kann. Und ich glaube, du musst halt deinem Thema irgendwie treu bleiben und dich weiterentwickeln und neu erfinden. Das ist auch was, weißt du, also keine Ahnung, zum Beispiel, wen ich ultra spannend finde als Personal Brand, ist Taylor Swift. Man kann die hassen, man kann die lieben, aber es ist crazy, es ist eine Marketingmaschine, ist die einzige Musikerin, die es geschafft hat, nur durch ihre Musik, die hat kein eigenes Label oder sowas wie jetzt Jay-Z oder so, nur durch ihre Musik Milliardärin zu werden. Und das schafft die, weil die einfach ultra des Brain ist, was Storytelling betrifft und Marketing und sich immer wieder neu erfindet. Jedes fucking Album hat seine eigene Story und ich bin auch Fan, deswegen bin ich sehr drin. Aber es ist wirklich krass. Also nur mal zum Beispiel Adele hat 3 Alben rausgebracht in ihrem Leben. Taylor Swift, glaube ich, 14. Ja. So. Und deshalb ist da halt auch ein Unterschied vom Erfolg, weil die hat sich immer wieder neu erfunden, ist sich aber treu geblieben ihren Themen und sich selbst und wofür sie steht. Love-Songs, sage ich jetzt mal. Und das ist, glaube ich, die Kunst und das schaffen, glaube ich, die wenigsten. Und da kann man sich, glaube ich, viel abgucken, auch von großen Personal Brands. Und das ist aber auch super schwierig. Und ich glaube, du musst auch Bock haben auf Menschen. Also, wenn du Personal Branding machst und dann musst du auch Bock haben, dich mit Menschen auseinanderzusetzen. Mir macht es Spaß, Menschen kennenzulernen. Mir macht es Spaß, Leute miteinander zu vernetzen. Ich glaube, das ist eine meiner Stärken. Und dann wird sich das auch auszahlen. Aber wenn du darauf keinen Bock hast, das muss auch eine intrinsische Motivation sein. Benny ist das beste Beispiel, was ich kenne. Der geht irgendwo hin, der hat 10 neue Kontakte und die lieben den alle. Und das liegt einfach daran, dass der halt einfach da auch Bock drauf hat und sich wirklich für die Leute interessiert und überlegt, okay, was kann ich jetzt hier irgendwie reinbringen? Was kann ich für einen Mehrwert stiften? Und da muss ich ja auch einfach Bock drauf haben. Manche Sachen, glaube ich, kann man lernen, aber man muss auch wirklich Bock haben, sie zu lernen.
Und habt ihr zwei ganz, ganz wichtige Sachen angesprochen, die wir auch wirklich auch auf LinkedIn jederzeit sehen und absolut würde ich auch unterschreiben. Zum einen Bock auf Menschen, Neugierde, Offenheit, das hilft im Vertrieb, das hilft beim Netzwerken einfach. Wenn ich mir frage, so, was machst du eigentlich und wie sieht das aus bei dir? Und Nummer zwei, tatsächlich auch mehr Zeit einplanen, als man denkt, dass man bräuchte. Gerade wenn es ums Branding geht, dann ist es eben nicht in 3 Wochen gemeistert, sondern diese Overnight Success happens after years and years of failing and trying. Von daher, das geht auch für Corporate Influencer.
Ah, ich würde es tatsächlich auch teilweise anders sehen. Ich bin auch großer Fan von, also einerseits klar, es ist ein wirklich Long-Term-Game, aber trotzdem sollte man sich darauf nicht ausruhen und trotzdem immer wieder ambitionierte Ziele setzen. Und lieber, ich bin da eigentlich eher Fan von Sachen, lieber ein bisschen zu sportlich zu timen und dann werden die am Ende trotzdem schneller fertig, als wenn man sagt, ja, wir machen das irgendwie in diesem Jahr, machen wir das Rebranding und CI. Ich bin dann eher Fan von, okay, wir ballern das jetzt mal durch in 2 Wochen. Wenn es dann 3 Wochen dauert, ist auch okay, aber ich habe da immer keinen Nerv, mich 3 oder 4 Monate mit irgendwelchen Themen
zu beschäftigen. Aber Benjamin, dann meine Frage auch speziell für dich. LinkedIn wird jetzt mehr und mehr auf Videos ausrollen. Es gibt ja diesen zweiten nebulösen LinkedIn-Feed, den man ab und zu schon mal sehen kann, wo ich dann von einem Video zum anderen scrollen kann, genauso wie bei Reels oder auf TikTok. Wie siehst du das, Benjamin, gerade? Wie wird sich das entwickeln und was heißt das für mich als ambitionierten Creator auf LinkedIn?
Video-Content ist ein Thema, was die Leute auf jeden Fall mit fesselt. Gerade dieses ganze Short-Form, weil es einfach instant Gratification bist. Du wirst, im Gehirn werden sofort Endorphine ausgeschüttet, du schaust dir das an, sofort alles nice, da und dann willst du eigentlich nur mal kurz bei Instagram eine DM checken und hängst wieder 15 Minuten im Feed und hast ganz vergessen, warum du überhaupt die App geöffnet hast. Ich finde das rein aus der rein vom Verstehen her checke ich das, wie das geht, aber ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Ich bin tendenziell eigentlich eher ein Fan von wirklich bewusstem Longform-Content, den du dann aber auch mit runterschneiden kannst. Zum Beispiel im Podcast finde ich es ein super, super spannendes Topic. Also das heißt, wie wir jetzt unseren Podcast mit aufnehmen. Und das ist eigentlich ziemlich egal, auch ob der irgendwie 10.000 Hörer hat oder 1.000 Hörer oder eben nur 10 Hörer. Denn da kannst du wirklich tiefe Knowledge mit reingeben. Wenn du das schaffst, das runterzubrechen, auch für die Socials, ich denke, das kann eine ziemlich gute Variante sein, wie man da seinen Content mit ja mit erstellen kann. Aber ja, die Frage ist eben, wird LinkedIn diese Transition schaffen? Und ich meine, Videos gibt's ja schon eine ganze Weile und die performen mal besser, mal schlechter. Tendenziell, bei meiner Erfahrung ist eher so mittelmäßig.
Sehr nicht oft der Aufwand, würde ich es auch unterschreiben.
Die Frage ist eben auch, in welchem Kontext die Leute LinkedIn mitnutzen. Ne? Also das ist oft eher so ein Ding, was in meiner Wahrnehmung viele Leute eben auch am Job mal nebenbei mit offen haben und damit durchgucken. Ich weiß nicht, ob man dann da sich die Zeit, weil mal so ein LinkedIn-Post zu überfliegen, dauert vielleicht 5 Sekunden, 7 Sekunden, 10 Sekunden vielleicht. Und nach der Hook weißt du eigentlich schon Bescheid, setzt ein Like drunter oder Feuer-Emoji oder whatever. Und dann ist es auch schon erledigt. Aber bei Video brauchst du tendenziell doch etwas mehr Zeit mit. Warum das LinkedIn macht, ist natürlich komplett klar. Die wollen die Verweildauer auf der Plattform mit erhöhen und sich da auch dem zunehmenden Druck aus anderen B2B-Themen nehmen, denn auf Reels und auf TikTok und so weiter findest du eben auch jetzt mittlerweile ziemlich guten B2B-Content. Aber ja, ich bin skeptisch, würde es aber auf jeden Fall mit ausprobieren, denn in der Regel, wenn du ein First Mover bist oder ein Teil oder ein Early Adopter, also jemand, der zeitig ein neues Tool auf einer Plattform mit ausprobieren kann, hast du in der Regel kompetitive Vorteile, was Reichweite angeht, weil es einfach noch nicht so viele machen, belohnt das die Plattform mit viel Reichweite. Sarah, wie siehst du das?
LinkedIn-Videos. Ich glaube, du musst immer überlegen, was steht im Verhältnis, was sind meine Stärken. Also wenn du Videos produzierst wie Benny, Paul sage ich das zum Beispiel auch immer, der soll die Videos, die er sehr hochwertig produziert, soll er auch für YouTube, soll er auch auf LinkedIn posten, weil du hast ja den Content und du machst es ja, und wenn es dann auf LinkedIn nochmal 5.000 Leute sehen oder selbst nur 2.000, dann hast du halt mehr Reichweite. Aber ich glaube, für jeden jetzt anzufangen mit LinkedIn Video-Content macht halt keinen Sinn. Also ich bin immer ein Fan im Personal Branding von, was fällt dir einfach, wie sind deine Ressourcen, nutz die bestmöglich. Und das versuche ich den Leuten immer zu sagen, weil die immer denken, die müssen jetzt irgendwie die nächsten Video-Creator werden oder direkt einen Podcast starten. Aber du musst ja mit dem starten, was du kannst. Und deswegen, meiner Meinung nach, macht es nur Sinn, LinkedIn-Videos zu machen, wenn du sowieso Videos produzierst. Oder wenn du wirklich jetzt sagst, hey, ich will unbedingt auf LinkedIn Reichweite aufbauen und ich habe die Zeit, dann macht es vielleicht Sinn, jetzt auch dort Videos zu posten. Hm. Ja. Und extra dafür zu produzieren. Ich sag zum Beispiel auch oft zu Leuten, hey, also musst du auch mal crazy denken, natürlich, je nachdem, was du halt erreichen willst. Und wenn du jetzt wirklich sagst, ich will der neue LinkedIn-Creator werden, dann macht es ja Sinn, irgendwas Neues zu machen, was man noch nicht gesehen hat. Also macht es vielleicht Sinn, dass du der Erste bist, der auf LinkedIn vloggt, weil es hat halt noch niemand gemacht. Das kann schon Sinn machen, aber das ist sicherlich keine Strategie, die ich jedem empfehlen würde. Ja.
Sehr, sehr guter Punkt tatsächlich. Und zumal ja häufig eben auch da Creator dabei sind, deren Hauptjob nicht Social Media ist, sondern eigentlich noch was anderes und quasi über ihr an Arbeitsalltag auf Social Media berichten. Und dann bin ich bei dir, Sarah, dass man da eher den leichteren Weg gehen sollte.
Ja.
Ich würde euch abschließend gerne nochmal fragen, habt ihr noch einen Hot Take, was LinkedIn angeht, was den Umgang mit LinkedIn im Dachraum angeht? Oder vielleicht, Benjamin, siehst du auch Entwicklungen aus den USA. Welche Trends erwarten uns da? Worauf sollte man achten beim Aufbau seiner Personal Brands, Brand? Was sollte man auch tunlichst sein lassen? Engagement Pods, vielleicht the next big thing, Benjamin?
Sarah, fang du gerne an.
Bei mir war es gerade kurz weg, aber ich glaube, ich habe die Frage verstanden. Also, Hot Take auf LinkedIn oder im Personal Branding. Wenn jemand hört deinen Tipp, mach dich mal bitte stumm. Hot Take auf LinkedIn und im Personal Branding von mir. Ich glaube generell, wir sind da in Deutschland hinterher. Also ich glaube, es wird einfach mehr. Ich glaube, in den USA ist es schon ein viel größeres Ding und normal, dass du halt eine Personal Brand hast, dass es Corporate Influencer gibt. Das ist viel cooler, aber da kann Benny mehr zu sagen. Ich habe irgendwie nicht so einen wirklichen Hot Take. Also ich glaube eher, die Sachen, die wir jetzt schon besprochen haben, sind wichtig. Und ich glaube ja auch, dass das Thema Business Influencer total zunehmen wird. Sonst würde ich mich nicht darauf spezialisieren mit meiner Agentur. Das heißt, dass Unternehmen nicht mehr nur ihre Corporate Influencer ausbilden. Das war meiner Meinung nach ein Trend der letzten Jahre und wird auch bleiben, sondern dass Unternehmen auch sagen, sie arbeiten halt mit externen Business Influencern. Deswegen gehen wir auf das Thema mit der Agentur. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das ein Hot Take ist. Ich gebe mal an Benny weiter.
Ja, super Frage. Ich muss mir erstmal ein paar Notizen dazu machen, um so ein bisschen meine Gedanken zu ordnen. Ein Ding auf jeden Fall, was ich beobachte, ist, in den USA existiert diese LinkedIn-Bubble, wie es in Deutschland ist, nicht so in der Form. Ich habe das Gefühl, Deutschland ist, da können wir schon eigentlich sehr happy auch drüber sein, dass wir einen sehr, sehr ja, dense Market haben, also der sehr zusammenhängend ist und überschaubar. Du hast eigentlich einen guten Überblick, welche Player gibt's da. Okay, da gibt's die Person für HR, da gibt's den Experten für E-Commerce und so weiter. Und du hast so eine Gruppe von, weiß nicht, 100 Leuten, die man so auf dem Schirm hat und was da so abgeht. Die kennen sich auch untereinander, viele. Man tauscht sich damit aus. Und wenn man selbst in diese Crew mit reinkommen möchte, dann kannst du das auch schaffen, wenn du einfach viel postest, interagierst mit den Leuten und so weiter und eben auch auf die Events mitgehst. Ich glaube, das ist ein Ding, das muss man mal konstatieren, das ist auch was extrem Besonderes und Gutes in Deutschland. Also habe ich hier bisher nicht so erlebt. Und hier wird die Plattform auch viel, viel mehr für das ganze Thema Jobs mitgenutzt. Es gibt eben so diese großen Ultra-Influencer, die eben, keine Ahnung, 10 Millionen Follower oder irgendwas mit haben. Aber es gibt nicht so viele wie bei uns jetzt, dass du genau diese zwischen 10 und 50.000 Followern Leute hast, die eben ihre kleine Personal Brand damit aufbauen, damit pushen und so weiter. Das finde ich mega, mega cool und das zeigt denen wirklich, dass jeder, auch jeder, der jetzt heute zuhört und sagt, ich möchte jetzt noch LinkedIn starten, das geht auf jeden Fall noch und man kann das auch alles noch mit aufbauen. Die Frage ist, welchen Content sollte man denn irgendwie mitmachen und was würde ich mir wünschen? Ich finde, LinkedIn ist sehr, sehr viel Blabla und es geht eben natürlich immer viel durch irgendwelche komplett bescheuerten Hooks. Ne? Ich habe 7.631 Euro ausgegeben und das habe ich dabei gelernt. Ich habe meiner Frau einen Heiratsantrag auf Sansibar gemacht und das habe ich dabei über B2B-Sales gelernt. Also wirklich so Sachen, wo ich mir denke, Hilfe, schnell weiter, ja? Oder so. Und warum schreibt man bei LinkedIn nicht mehr über die Sachen, die einen wirklich beschäftigen? Also die Gefühle, die Themen, die Topics, die man direkt mit hat. Und ich glaube, der Grund ist, da fehlt manchmal ein bisschen Mut. Denn wenn du ein Hot Take mit reingibst oder eine ehrliche Meinung oder auch Schwäche zeigst und so weiter, wie wirkt das denn auf dein Team, auf Kollegen, auf Partner, auf Kunden und so weiter. Und stehe ich jetzt irgendwie da wie der Depp. Aber ich glaube, wenn du da wirklich ganz ehrliche Geschichten zeigst und Dinge, die sonst keiner preisgibt, und das ist ein Thema, was wir jetzt auch bei mir in der Strategie mit implementieren werden, also so meine Learnings aus dem ersten Jahr USA mit, dann schafft man wirklich echten Mehrwert, wo die Leute sich mit identifizieren können, wo die auch Bock haben, das bis zu Ende mitzulesen und nicht nur aus irgendwelchen Reichweiten-Hacks da kommentieren und liken. Und der Trick ist in dem Fall, das ein kleines bisschen zeitversetzt zu machen. Wenn ich jetzt letztes Jahr sage, ich bin letztes Jahr im Januar rübergezogen in die USA und dann sagen würde, boah Leute, ich bin gerade voll am Struggle, ich bin super lost, ich muss erstmal klarkommen. Könnte das natürlich auf große Kunden von uns, Meta, Telekom, BMW, Mercedes und so weiter, etwas unglücklich wirken. Aber wenn ich das jetzt mit einem halben Jahr oder einem Jahr Abstand mache, dann ist das so, hey, it's totally relatable. Du ziehst in ein anderes Land, baust ein neues Office aus von Scratch. Natürlich gibt's da ein paar Schwierigkeiten und natürlich gibt's da Tage, wo du denkst so, scheiße, wäre ich mal in Deutschland geblieben, da ist ja alles viel einfacher. Aber auf der anderen Seite gibt's genauso die Tage, wo ich sage, ey, es ist unfassbar geil, dass ich diesen Schritt gegangen habe. Und Thomas, wir hatten's ganz am Anfang, bevor wir überhaupt der auf Record heute gedrückt haben, ja gesagt, dieses konstant die Komfortzone mit verlassen. Denke, das ist sowohl im Real Life wichtig, aber auch beim Storytelling und beim Posten auf LinkedIn. Und mein Gefühl war immer, wenn ich einen Post gemacht habe, wo ich mir dachte, eigentlich ist das ein kleines bisschen zu viel preisgegeben. Und eigentlich traue ich mich so nur, naja, komm, ich poste es jetzt. So, dann sind die Sachen wirklich gut geworden.
Ja, kann ich bestätigen. Also 100%. Ich hatte auch die besten Postings, wo ich wirklich sehr verletzlich mich auch gezeigt habe.
Bevor ich euch eine allerletzte Frage stelle, kleiner Aufruf noch an liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Falls euch diese Folge auch gefällt, dann lasst doch bitte uns 5 Sterne da und lasst uns auch ein kostenloses Abo da, damit ihr in Zukunft keine weitere Folge verpasst. Damit würdet ihr uns sehr helfen. Und die allerletzte Frage für euch beide, bitte auf kurze Antwort. Wo kriegt ihr die Ideen für eure Themen her und für eure Beiträge?
Was ist eure beste Inspirationsquelle? Mastermind Experience. Bitte? Mastermind Experience.
Also ich könnte jetzt auch ausholen, wie wir die Personal Brand mit strukturiert haben, mit welchen Pfeilern es da gibt und so weiter. Aber eigentlich sind es die Sachen, die mir täglich mit passieren. Ich habe so eine Notiz im iPhone und schreibe da einfach immer mit auf, darüber mal was machen. Wir waren gestern, hatten wir eine Produktion an so einem Salzsee, Silurian Lake, in der Nähe von Kalifornien. In Kalifornien, in der Nähe von Las Vegas, direkt an der Nevada State Border. Und dann war das der Tank vom Auto schon ziemlich leer. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit dem Auto gefahren seid und da war die Tankanzeige eben echt auf Zero. Also es waren 33 Kilometer bis zur nächsten Tankstelle. Und wir hatten noch 10 Kilometer noch angezeigt. Und dann war es auf einmal bei Null. So. Und dann war die Überlegung, okay, was macht man denn jetzt? Schafft man das noch? Wie schnell fährt man? Geht das überhaupt? Mein Learning war auf jeden Fall, du kannst auch mit einem BMW X5 noch 25 Kilometer fahren, wenn da wirklich sagt, dein Tank ist empty. Du hast absolut null Miles left. Das heißt eigentlich so die Geschichten, die man so im Leben miterlebt und ich glaube, da kommt bestimmt mal ein Post zu. Also wen das interessiert, gerne mal folgen.
Sehr schön. Wir sind gespannt auf diesen Beitrag, wie ich es schaffe, in der Wüste auch ohne Tank noch zur nächsten Tankstelle zu kommen, ohne Benzin zur nächsten Tankstelle zu kommen. Und dieser Podcast wird übrigens weder gesponsert von American Express noch BMW noch sonst einiger Marken, die wir heute genannt haben.
Noch nicht.
Wenn ihr das gerne ändern wollt, sagt uns auf jeden Fall Bescheid. Bis dahin, schaut auf jeden Fall bei den Links in den Shownotes dabei. Da geht's unter anderem zu Sarahs E-Book. Da geht's natürlich auch zur Mastermind Experience, zu den Profilen von Benjamin und Sarah und natürlich auch zu Benjamins Content Creation Agentur. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt das mitnehmen können für eure Personal Branding Reise. Ich hoffe, ihr wurdet etwas inspiriert. Wenn das so ist, dann teilt diese Folge gerne auch mit anderen Menschen, die ein bisschen Inspiration brauchen können. Da würden wir uns sehr freuen. Und natürlich, liebe Sarah, lieber Benjamin, euch vielen, vielen Dank für eure Zeit. Jetzt haben wir die halbe Stunde schon wieder souverän absolut in den Wind geschlagen und waren viel länger dabei. Danke für eure Zeit. Danke für euer Wissen. War mir eine ganz besondere Ehre. Dankeschön.
Danke dir.
Danke so was für die Einladung und ja, Grüße an Schaffensgeist. Hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Super Plattform und ich höre gerne wieder rein, bin gerne wieder am Start. Ciao, ciao.
Wunderbare Schlussworte. In diesem Sinne, bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Bis dann.